Willkommen im Land der Ruhe. Ich wünsche mir, dass für viele Menschen das in ihrem Alltag immer wieder Wirklichkeit werden kann. Und wenn wir es gerade von denen hatten, die so unterwegs sind, denen wünsche ich das ganz besonders, dass sie so etwas erleben wie ein Land der Ruhe. Innerlich wie äußerlich. Und dass wir selbst in einem Land relativer Ruhe leben, ist ein großes Geschenk und alles andere als selbstverständlich. Und die meisten, die heute in diesem unserem Land leben, sind ja nicht eigentlich Deutsche. Wir alle sind, die meisten von uns, die wir heute hier leben in unserem Land, haben ganz unterschiedliche Vergangenheiten. Ich kann meine Familie mütterlicherseits über 300 Jahre zurückverfolgen. Da gab es Jahrhunderte, die ganz anders gelebt haben, um ihres Glaubens willen, ganz woanders gelebt haben, weil sie flüchten mussten aus Deutschland und dann wieder zurückgekehrt sind mit dem Zweiten Weltkrieg, wieder auf der Flucht. Ein Land der Ruhe. Das brauchen wir alle. Wir sehnen uns alle danach, dass wir mit dem, was in unserem Leben da ist, zur Ruhe kommen können. Ich glaube, dass das etwas sehr Wichtiges ist. Und dass die Erfahrung gilt, da wo Menschen zur inneren Ruhe gekommen sind, zu einer inneren Heimat gekommen sind, dass sie dort auch bereit sind, anderen Heimat zu bieten und Raum zu geben. Die ganze Geschichte Jesu, wir haben das gerade auch schon so gehört, von der Flucht nach Ägypten und eigentlich schon davor, dieser Aufbruch Jesu, das war keine Flucht, aber dieser Aufbruch aus dem Himmel auf die Erde, das ist ein Weg in die Fremde, in das Wagnis. Die ganze Geschichte Jesu ist ein Weg, um uns Menschen in diesen Raum der Ruhe zu bringen. Um uns Menschen dieses Signal zu geben, hier kannst du Heimat finden. Und diese größte Kraft, die Jesus uns mit auf den Weg gegeben hat, um auch jetzt schon in dieser Welt etwas von einer Heimat zu leben, das ist die Auferstehungskraft Jesu Christi, dieses österliche Leben. Wir feiern heute den zweiten Sonntag nach dem Osterfest. Diese Sonntage nach dem Osterfest, die wollen uns jetzt eine ganze Zeit lang daran erinnern, was das heißt, mit dieser österlichen Kraft zu leben. In meiner Kirche und in meiner Tradition tragen die alle ganz lustige Namen. Lautmalende Namen, Quasimodo Geniti, ist der erste Sonntag nach Ostern. Also quasi sozusagen nach dem Modus der Neugeborenen zu leben. Das heißt dieses Wort. Quasi modo geniti. Quasi sozusagen nach dem Modus der Neugeborenen, der Wiedergeborenen zu leben. Also etwas davon zu leben, von diesem neuen Leben. Heute in meiner Kirche der Sonntag Misericordias Domini. Die Barmherzigkeit Gottes. Auch so ein lustiges Wort. Miseria und Chor werden zur Barmherzigkeit. Also die Misere. Miseria ist das, was wir im Deutschen als Misere haben. Das ist unser Wort Misere her. Also das, was alles schief geht und was alles nicht so funktioniert und was alles nicht so klappt. Miseria und Chor, das Herz Gottes. Die Miseren der Menschen, des Menschen, meine Miseren, werden mit dem Herz Gottes verbunden. So entsteht Barmherzigkeit. Auch sicherlich für unser zwischenmenschliches Miteinander kann so Barmherzigkeit entstehen. Durch die Miseren eines anderen, dem ich begegne, mit meinem Herz verbinde. Nicht mit dem, was vielleicht recht wäre oder sonst irgendwas, sondern einfach mit meinem Herzen, da entsteht Barmherzigkeit. Also, Barmherzigkeit Gottes lebt nicht von meiner Frömmigkeit, sondern sie verbindet sich mit meinen Miseren, mit dem, was nicht so funktioniert. Eine der Geschichten, die mit uns nach Ostern gehen, von Ostern her, ist die Geschichte dieser beiden jungen Männer, die unterwegs waren. Von diesem Brennpunkt, an dem so viel Chaotisches für die ganz junge Kirche entstanden war, in Jerusalem, an Karfreitag und Ostern, so was Verwirrendes, hinaus in die Provinz, einige Kilometer nach Emmaus. Ich lese uns diese Geschichte. Da heißt es in Lukas 24, und siehe, zwei von ihnen, also zwei der Jünger, gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Das Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Also, das sind zwei unterwegs, die haben Karfreitag erlebt, die haben das davor schon manches erlebt, die haben Karfreitag erlebt, sie haben diesen Karsamstag erlebt, so wie wir das heute in den Ostermorgen. Das alles war einigermaßen verwirrend. Dass ihr Meister und Herr stirbt, war schon schwierig genug, dass er dann plötzlich verschwindet. Aus diesem Grab war noch schwieriger und unverständlicher. Man kann sich vorstellen, mit welchem Gang, mit welcher Körperhaltung, mit welcher Mimik und Gestik die unterwegs waren, wie ihre Stimme war, sie sich unterhielten, wahrscheinlich entsprechend ihrer Stimmung. Sie gingen und sie unterhalten sich miteinander. Das ist sicherlich gut und richtig so, sich miteinander zu unterhalten. Es ist oft auch gut, dabei zu gehen. Aber um die wirklich wichtigen Fragen des Lebens zu beantworten, genügt das Miteinanderreden nicht. Bei denen nicht und bei uns heute nicht. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. So mitten in ihrem Reden, in ihrem Suchen nach dem Land der Ruhe, da naht sich Jesus ihnen und geht mit ihnen. Wie schön, dass hier berichtet wird, nicht sie nahen sich Jesus, sondern Jesus naht sich ihnen. So rum wird es wohl gehen. Alles Wesentliche geschieht wohl nicht dann, wenn wir uns Jesus nahen. Obwohl das sicher auch was Gutes ist, keine Frage. Aber alles Wesentliche bewegt sich in unserem Leben, wenn Jesus sich uns naht. Wenn er zu uns kommt. Wenn er mir begegnet. Ich darf mir sicher sein, dieser Unsichtbare ist in meinem Leben wirksam. So wie das die beiden damals in diesem Bericht erlebt haben, der ja später dann festgehalten wurde, weil es der ersten Kirche so wichtig war, diesen Bericht festzuhalten. Sie hatten Jesus nicht gesehen und nicht wahrgenommen, aber irgendwie war er da. Ganz unscheinbar, aber doch da und ganz nahe und ganz wirksam. Möglicherweise ist das auch in unserem Alltag so, in unserem nachösterlichen Alltag. Möglicherweise ist das da auch so, dass Jesus uns viel näher ist, als wir das ahnen und spüren. Und dass es sich immer mal wieder durchaus uns naht, um uns zu begegnen. Es könnte sein, dass Jesus auch in unserer Lebensunruhe ein enger Weggefährte sein will, mit uns gehen will, mit uns unsere Schritte gehen möchte. Ich finde, das ist ein großes Signal, das uns hier berichtet wird und überliefert worden ist. Jesus geht nicht einfach mit den Siegern. Jesus geht nicht einfach mit denen, die an alles glauben, egal was da ist und passiert. Sondern Jesus geht vor allem mit denen, die so orientierungslos sind, so bedrückt, so verwirrt, so enttäuscht, vielleicht sogar ungehorsam, Denn eigentlich hatte der Auferstandene ihnen das Signal gegeben, zu warten und dann nach Galiläa zu gehen, dort zu treffen. Nicht da immer war nicht die Rede von Emmaus. Also Jesus geht zu denen, Jesus naht sich denen. Nicht einfach den Frommen nur sozusagen. Jesus naht und er ging mit ihnen, aber ihre Augen wurden gehalten. Was ist das jetzt? Ihre Augen wurden gehalten, schon etwas eigenartig formuliert. Möglicherweise, weil der es festgehalten hat, auch nicht so recht wusste, wie er das jetzt beschreiben soll. Lukas war ja eigentlich Mediziner. Irgendwie wusste auch nicht so recht, was da jetzt passiert und wie er das festhalten sollte. Ob es so etwas gibt, dass Gott uns Menschen hin und wieder ganz vorsätzlich die Augen verschließt, dass man etwas sieht und doch nicht versteht. Also, mir würde jetzt, weil es auch eine Ostergeschichte ist, erst einmal Maria beim Gartengrab einfallen, die so voller Trauer und voller Niedergeschlagenheit, dass sie jetzt auch noch die Leiche geklaut haben, nachdem sie Jesus schon umgebracht haben, als sie ihm gegenübersteht, dem Auferstandenen, ihn gar nicht erkennt und sie ihn für den Gärtner hält und erst als er ihren Namen nennt. Welch zauberhafter Bericht. Erst als er ihren Namen nennt, Maria, da merkt sie, dass es Jesus, der Auferstandene ist. Oder man könnte an Bileam im Alten Testament denken. Der Kerl, der mit aller Gewalt durch eine Enge durch wollte und sein Esel klüger war als er selber und mehr gesehen hat als er selber. Oder an den Pharao, dessen Herz verstockt wurde. Wahrheit und Wirklichkeit im Leben müssen immer reifen. Die sind nicht einfach da. Die müssen reifen. Sie müssen wachsen. Und das geschieht oft, diese Situation der Blindheit sozusagen. Also, Jesus geht mit, die Augen gehalten. Sie erkannten ihn nicht. Jesus aber sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und Jesus sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Jesus drängt sich ihnen nicht auf. Jesus fragt, was sind das für Dinge? Was denn? So ist das, wenn man Jesus begegnet, auch heute noch. Jesus fragt, er fragt uns nach unserer Sicht der Dinge und nach unseren Wahrnehmungen. Wir sind eingeladen, offen mit Jesus zu reden. Und das tun sie dann. Wir aber hofften, dieser Jesus, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über dies alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Und wir haben uns Und es haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh beim Grab gewesen, haben seinen Leichnam nicht gefunden. Sie kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engel gesehen. Die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen zum Grab und fanden, so wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Wir aber hofften. Welch ein Wort. Drei Worte nur. Welch ein Satz. Wir aber hofften, die ganze Enttäuschung klingt an, die ganzen Fragen. Möglicherweise gibt es unter uns auch so manche Hoffnung, die begraben werden musste. Manche Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat. Mancher Wunsch, manche Sehnsucht. Wahrscheinlich wird es manche unter uns sagen können, solch einen Satz. Wir aber hofften, Wir hätten das so gern. Wir wünschten uns das so gern. Mir selber fällt da eine ganze Menge ein, was ich mir gern wünschen würde, was ich hoffe. Hoffnung kann man nicht machen. Hoffnung ist etwas, das kann einem nur geschenkt werden. Hoffnung ist vielleicht so etwas wie ein guter, starker Rückenwind. Ich kann nur mein Segel in diesen Wind halten. Machen kann ich es nicht. Wir aber hofften. Und dann erzählen sie die ganze Geschichte, bis hin zu den Frauen, die sagen, er lebe, aber wir sahen ihn ja gar nicht. Ihre ganze Enttäuschung. Und Jesus sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Denn er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. O ihr Toren, kein höflicher Reisebegleiter, der hier einfach mitwandert und ein paar unverbindlich nette Sätze noch ablässt. So ein kleines Trösterchen für die, die jetzt eh schon so frustriert sind. So macht das Jesus nicht. Jesus stellt sie in die Wirklichkeit. Und damit sie die Wahrheit wahrnehmen, die Wahrheit. Und vielleicht will Jesus sie auch herauslocken. Bleibt nur bei dem nicht stehen, was ihr nur seht und was ihr nur wahrnimmt. Das Augenfällige im Leben ist bei weitem nicht immer die Wahrheit. Das, was Menschen einfach so sehen, das, was Menschen wahrnehmen, was Menschen schlussfolgern, auch wir frommen Menschen, wir sind da gar nicht ausgenommen, das ist bei weitem nicht immer die Wirklichkeit. Und vieles galt in der Geschichte der Menschheit schon als große, bedeutsame, auch sogenannt wissenschaftlich bewiesene Wirklichkeit. Und hat sich am Ende doch als Trug herausgestellt. Es galt lange als Wirklichkeit, dass die Erde eine Scheibe ist. Und es war nicht die Wirklichkeit der Dummen oder der Einfältigen, oder deren, die die Augen verschlossen haben, sondern das war die Wirklichkeit, das Wirklichkeitserklärungsmodell derer, die das Hirn eingeschaltet hatten, die sich was dabei gedacht hatten. Heute reden wir eher von einer Kugel. Keine Ahnung, wovon die Menschen übermorgen reden. Ich weiß es nicht. Aber man spürt an solchen kleinen Dingen, es gibt Dinge, die halten wir für richtig. Ich auch. Man muss sich ja irgendwie an was halten. Aber möglicherweise ist das Augenfällige nicht immer die Wirklichkeit, die es tatsächlich gibt, die tatsächlich, der ich mich zu stellen habe. O ihr Toren! Bleibt nicht stehen, lasst euch nicht blenden, lasst euch nicht einfältig finden. Das ist einer meiner Lieblingsanekdoten, Kurzgeschichten, ist der folgende, fällt mir jetzt nur gerade ein, weil ich sie dieser Tage einigen unseren Studenten, unserer Theologiestudenten, die wir so haben, habe ich das irgendwie geschrieben, die sich so mokierten über ein paar Situationen an ihrer Uni. Also eine meiner Lieblingskurzgeschichten heißt, ein Bischof und ein Mathematikprofessor begegnen einander. Irgend so eine Party oder sowas. Sagt der Mathematikprofessor zu dem Bischof, Herr Bischof, was würden Sie tun, wenn ich Ihnen mathematisch beweisen würde, dass es Gott nicht gibt? Darauf der Bischof, ich würde in Ruhe abwarten, bis Sie Ihren rechten Fehler gefunden haben. Ich wünsche mir, und ich wünsche uns als Christen so viel Gelassenheit. So viel Gelassenheit. Die Wirklichkeit ist oft viel tiefer. Auch viel komplexer, auch in unserem eigenen Leben. Zurück zu dieser biblischen Geschichte. Jesus erklärt also die ganze Passionsgeschichte. Mit all dem, was dazugehört, musste nicht Christus all dieses erleiden. Den gesamten Auftrag Jesu. Alles erleben, alles was passiert war in diesen Tagen, wird von Jesus her gedeutet. Ist auch darüber hinaus übrigens eine gute Angewohnheit, wenn man sich das einmal angewöhnt hat. Die Dinge des Lebens, auch die Dinge der Zeit und der Weltgeschichte, von Jesus herzudeuten, heilsgeschichtlich herzudeuten. Auch das, was wir in unseren Tagen, wenn wir es gerade von Flüchtlingen hatten, heilsgeschichtlich zu deuten. Und erklärt ihnen, wie es dort heißt, er erklärt ihnen Mose und die Propheten. Das war sozusagen die komplette jüdische Bibel. Das komplette, das, was wir heute Altes Testament nennen. Nicht intellektuell, sondern ganz existenziell, was das hat für ihr Leben und für das, was bei ihnen passiert. Vor einigen Wochen war ich in Neuendettelsau an der Hochschule eingeladen zu einem Seminar für den Studenten, der Theologiestudenten, im Rahmen dessen, was Manfred Seitz einstmals begründet hatte, schon lange emeritiert, in hohem Alter, Manfred Seitz, ehemaliger Theologieprofessor. Im letzten Jahr haben wir mal wieder miteinander Mittag gegessen. Ich hatte ihn schon lange nicht mehr gesehen. Er hatte dort in Neuendettelsau geistliche Theologie, heißt dieses Fach, begründet. Geistliche Theologie. Also den Kopf einzuschalten, das Hirn einzuschalten, nachzudenken und zu arbeiten, aber das Leben nicht außen vor zu lassen. Das Bemühen von Manfred Seitz war immer, bei den Theologiestudenten in ihnen theologische Fertigkeit und geistliches Leben gleichermaßen zu wecken, weil sie beides brauchen würden. Das, was Jesus hier tut, scheint mir so etwas Ähnliches zu sein. Geistliche Theologie. Er legt ihnen das aus, was ihm klar wurde, was ihnen klar werden sollte. Ganz existenziell und ganz klar. Und jetzt zum Höhepunkt dieser Geschichte. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und Jesus stellte sich, als wollte er weitergehen. Und die beiden nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Wieder drängt sich Jesus nicht auf. Man muss ihn schon nötigen zum Bleiben. Ihn einladen, ihn auffordern, ihn immer wieder einzuladen, dass er bleibt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Da ist Jesus ein paar Kilometer mit ihnen gewandert, war ihnen ganz nahe und sie haben ihn trotzdem nicht erkannt. Und dann hat ihnen Jesus Mose und die Propheten die ganze Heilige Schrift erklärt. Und sie haben ihn immer noch nicht erkannt. Und dann sitzt Jesus mit ihnen bei Tisch. Zum Abendessen. Und er spricht den Kiddusch. Den Segen. Wir würden das heute Tischgebet nennen. Er spricht das Tischgebet. Er nimmt das Brot, er dankt, Kiddusch, sprach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Nicht an seinen Worten haben sie ihn erkannt. Nicht einmal an dieser großen Nähe, seinem Angesicht. Naja, vielleicht war es da schon dunkel, es war ja Abend. Also, boah. An seiner Stimme oder keine Ahnung, an was auch immer, sondern am Umgang mit diesem Brot, haben sie ihn erkannt. Im Umgang mit diesem Brot, wir feiern nachher noch dieses Mahl miteinander. Das hat sich durchgesetzt in der Kirche. In jedweder Kirche. Wir haben so viele mit so vielen verschiedenen Konfessionen. Aber in jedweder Kirche wird dieses Mahl bis heute gefeiert. In jedweder Kirche gilt Wort und Sakrament. Pure Etrekte, sagten die Menschen, die damals im 16. Jahrhundert die Augsburger Konfession formulierten. Das Wort soll rein, lauter gepredigt und das Sakrament auch so gereicht werden. Beides, Tischgemeinschaft. Für uns als Kommunität ist das die Mitte unseres gemeinschaftlichen Lebens. Dort entsteht Gemeinschaft, weil dort die Barmherzigkeit Gottes spürbar, schmeckbar wird, in uns geht, in Wein und Brot in uns geht. Diese Tischgemeinschaft, das innigste Sakrament, das die innigste Beziehung, die Jesus zu seinen Jüngern hat, die findet an einem Tisch statt. Manchmal auch an einem Stehtisch. Aber es ist ein Tisch. Die Mensa, sagte man im alten Kirchenlatein. Der Tisch, das ist die Mitte der Kirche. Der Tisch, die Mensa, das ist die Mitte der Kirche. Die Tischgemeinschaft. Und wir haben in unserer Grammatik, in unserer geistlichen Regel festgehalten für unsere Kommunität, dass der Tisch des Abendmahls sich fortsetzt in den Tischen der Häuser. Da, wo wir Mahlgemeinschaft miteinander haben. Ihr macht das super heute, ja? Es gibt es hier dieses Mahl an diesem Stehtisch und dann gemeinsames Mittagessen. Genauso ist das gedacht. Dass das, wozu uns Jesus einlädt, zu dieser innigsten Nähe, zu dieser größten Nähe, zu dem Größten, was er uns überhaupt mit auf den Weg geben kann, dass er in Brot und Wein in uns kommt und durch uns in dieser Welt lebt und mit uns geht, dazu gehört der Tisch in den Häusern unserer Familien und unseres Lebens. Ich halte das für etwas ganz Großes und etwas ganz Wichtiges. Daran erkennen Sie Jesus. Nicht an seiner frommen Theologie, obwohl die sicher klasse war. Nicht einfach an dem, dass wir mit Ihnen gehen, obwohl das großartig war, keine Frage. Sondern als er das Brot nahm, dankte und brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Und deshalb ist es gut und recht, dass wir das bis heute immer wieder feiern und immer wieder tun. Man kann das nicht oft genug, an diesen Tisch des Herrn zu kommen. An seinen Tisch. Nicht an den Tisch. Und das ist nicht der Tisch unserer Kirchen. Das ist sein Tisch. Er lädt an seinen Tisch ein. Er teilt sich uns selber mit. Und da sprachen die zwei miteinander und untereinander und zueinander. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zur selben Stunde, sie kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt, die bei ihnen waren und sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Plötzlich kehren sie um. Plötzlich ist alles anders. Und wieder könnte man sich jetzt vorstellen, mit welcher Körperhaltung und in welcher Stimmung. Es war ganz anders wie beim ersten Mal. Der Rückweg war ganz anders als der Hinweg. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Bis heute grüßen wir uns in der Osternacht und in den Tagen danach mit diesem Satz. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Bis heute tun wir das. Misericordias Domini, die Barmherzigkeit Gottes, er kommt in unsere Wirklichkeit. Sie sei, wie sie ist. Hell oder dunkel, freundlich oder unfreundlich, wie auch immer, Er kommt in unsere Wirklichkeit. Er ist der Auferstandene, der mit uns durch unsere Wirklichkeit geht. Wir sind eingeladen, unseren Weg mit ihm zu gehen. Und dieser österliche Jesus, mit ihm wird unser Alltag zu einer österlichen Wirklichkeit. Er gibt sich uns in Brot und Wein, in seiner Gegenwart, und er geht mit uns in unseren Alltag. Ich würde gerne beten. Herr Jesus Christus, uns geht's wie den beiden damals. Wir haben Hoffnung und Enttäuschung in uns. Einen Alltag, der nicht wenige Fragen hinterlässt. Einen Lebensweg, der dich so dringend nötig hat. Und du nahst dich auch an diesem Morgen uns, dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du der Auferstandene bist. Ich danke dir, dass du dich mit deinem Herzen unserer Wirklichkeit nahst, unseren Miseren, an all dem, was da ist in unserem Leben, dass das alles an deinem Herz sein darf und so unser Leben lebendig wird und kraftvoll und mutig und hoffnungsvoll und zuversichtlich, auch in dieser neuen Woche. Danke, dass du der Auferstandene bist, der da ist und mit uns geht. Und danke, dass wir geladen sind an deinen Tisch, um deine Wirklichkeit zu sehen und zu schmecken, in uns aufzunehmen, bei dir satt zu werden. Amen.